Wissen Sie, ich habe ernsthaft geschaut und auch nachgesehen, ob es einen Bibelfilm gibt, der diesen Text jetzt illustrieren könnte, denn das ist eigentlich eine so spannende Geschichte, dass man sie als Hollywood-Film präsentieren könnte. Aber ich werde sie jetzt einfach lesen aus der Guten Nachricht Bibel. Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite des Jordans und befahl ihnen, erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Und noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass Kundschafter der Israeliten in die Stadt gekommen waren. Und sofort schickte er Wachleute zu Rahab und befahl ihr, gib die beiden Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um unser Land auszuspionieren. Rahab hatte die beiden auf dem flachen Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs versteckt. Und sagte zu den Wachleuten, ja, es waren zwei Männer bei mir, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind, aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie noch einholen. Die Wachleute nahmen sofort die Verfolgung auf und liefen bis an den Jordanübergang. Das Stadttor wurde hinter ihnen geschlossen. Noch bevor sich die beiden Kundschafter zum Schlafen zurechtgelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sichon und Og besiegt und getötet habt. Also haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es ernst meint und meinen Angehörigen das Leben retten wollt, meinem Vater und meiner Mutter, meinen Brüdern, meinen Schwestern und meinem ganzen Hausgesinde. Die Kundschafter antworteten ihr, der Herr soll eigenes Leben von uns fordern, wenn einem von euch etwas geschieht. Aber ihr dürft niemandem sagen, dass wir hier waren. Dann werden wir uns an die Abmachung halten und dich und deinen Angehörigen verschonen, wenn der Herr uns dieses Land gibt. Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer gebaut. So ließ sie die beiden Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer herunter. Und dabei sagte sie zu ihnen, geht zuerst ins Bergland und versteckt euch dort, damit ihr nicht euren Verfolgern in die Hände lauft. Wartet 3 Tage lang, bis sie die Verfolgung aufgegeben haben. Dann könnt ihr unbehelligt in euer Lager zurückkehren. Und zum Abschied sagten die Kundschafter, hör, was du tun musst. Andernfalls ist unser Eid ungültig. Binde eine rote Schnur an das Fenster, durch das du uns heruntergelassen hast. Und nimm deine Eltern und Geschwistern und alle Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf es verlassen. Wer hinausgeht und getötet wird, ist selbst daran schuld. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung. Sie werden mir recht geben, was für eine Geschichte. Die bietet wirklich Stoff für einen Film mit allen Zutaten. Da sind Spione, eine Prostituierte, die Geheimpolizei von Jericho, eine unheimliche fremde Macht, ein rotes Seil, eine rote Schnur. Bietet sie aber auch Stoff für unseren Glauben? Sehen wir da genauer hin. Josua, der Nachfolger von Mose, schickt zwei Männer aus, um die Lage in Jericho auszuspionieren. Und wo landen diese? Im Bordell. Naja, offensichtlich hatten sie nicht nur ihren Auftrag im Sinn, könnte man meinen, als sie nach 40 Jahren Wüstenzeit zum ersten Mal wieder in einer Stadt landeten. Oder vielleicht doch. Vielleicht dachten sie, dort im Bordell werden normalerweise keine Fragen gestellt. Man kann dort anonym bleiben. Und bestimmt auch wichtige Informationen erfahren. Schließlich sind die Dirnen dafür bekannt, dass sie ihren Kunden manche Informationen entlocken können, an die man sonst nicht so leicht herankommt. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Vielleicht war das Haus von der Hure Rahab, wie sie in altem Lutherdeutsch genannt wird, vielleicht war das schlicht das einzige Haus in der Stadt mit Fremdenzimmern oder es lag einfach strategisch in der Nähe vom Stadttor, sodass man dort gut untertauchen konnte. Aber die Ankunft dieser beiden Fremden und ihr Spionageauftrag blieben in Jericho nicht lange geheim. Auch dieser kananäische Stadtstaat hatte seine Stasi. Und schon steht die Stasi bei der Rahab vor der Tür. Aber ganz schön frech lügt sie der Geheimpolizei ins Gesicht. Man hält fast den Atem an, ob das gut geht. Ja, es sind Männer zu mir gekommen. Ich wusste nicht, woher sie kamen. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen doch einfach hinterher. Rahab nimmt für sich das Recht in Anspruch, aus Menschenliebe zu lügen. Die beiden Spione auszuliefern, hätte ihnen den sicheren Tod gebracht. Und noch dazu couragiert zu lügen. Wir denken in diesen Wochen an die Geschehnisse vor 30 Jahren in der damaligen DDR. So viele Geschichten verbinden sich damit. Eine davon wird in dem Film Ballon erzählt, der letztes Jahr in den Kinos lief. Ich durfte ihn vor kurzem auch sehen. Zwei Familien versuchen mit einem selbstgebauten Heißluftballon die waghalsige Flucht über die Grenze. Und der erste Versuch missglückt, aber jetzt ist die Stasi ihnen auf der Spur und die taucht dann sogar in der Kita auf. In der Kita, die Kita, die Peterchen, ein Kind einer der fluchtwilligen Familien, besucht. Und vertrauensselig, wie die Kinder sind, beginnt Peterchen den Stasi-Leuten von der Nähmaschine zu erzählen, die dort zu Hause steht. Denn seit Wochen werden die Stoffbahnen für den Fluchtballon mit der Nähmaschine dort zusammengenäht. Ulrike, seine Erzieherin, erkennt intuitiv die Gefahr. Und geistesgegenwärtig sagt sie ganz ruhig: Wissen Sie, die nähen dort Wimpel fürs Staatsjubiläum. Und damit lenkt sie die Stasi-Leute von der Fährte ab und tatsächlich gelingt den Familien dann die Flucht. Aus Menschenliebe lügen. Ja, so etwas gibt es, auch in der Bibel. Und wenn wir genau hinsehen, sagt Rahab in diesem Moment die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist in biblischer Sprache nicht ein kalter Begriff, wie wir das Wort Wahrheit oft gebrauchen, im Sinne von Korrektheit. Das hebräische Wort für Wahrheit im Alten Testament kommt von demselben Wortstamm wie die Treue. Wahrheit im biblischen Sinn bedeutet also nicht, dass eine Aussage möglichst exakt ist, sondern dass sie verlässlich ist. In biblischer Sprache ist Wahrheit das, was auch wir meinen, wenn wir jemanden als wahren Freund bezeichnen oder sagen, dass jemand jetzt ein wahres Wort gesprochen hat. Zurück zu Rahab. Als sie die Stasi-Leute wegschickte, versteckte sie in Wirklichkeit ja die beiden Männer auf dem Dachboden unter Flachsstängeln. Offenbar produzierte sie nebenher noch Leinen. Hätte man die beiden israelitischen Spione bei ihr gefunden, wäre das sicherlich auch für Rahab das Todesurteil gewesen. Was motivierte die Frau zu einem solch lebensgefährlichen Schritt? Das Gespräch ist aufschlussreich, das sie mit den beiden unterm Dach versteckten Agenten dann führte. Rahab zeigt sich hier als eine hellwache Zeitgenossin. Sie wittert früher als andere, dass sich ganz neue Entwicklungen anbahnen. Ja, draußen in der Wüste, auf der anderen Seite des Jordans, ist da ein Volk unterwegs und sucht eine neue Heimat. Man nennt sie Hebräer. Das sind ehemalige Sklaven, die den Tyrannen in Ägypten entronnen sind. Und denen versprochen worden ist, dass sie das Land Israel bekommen. Und das Erstaunliche, ausgerechnet jene Rahab, die Frau mit dem anrüchigen Beruf, ausgerechnet sie, konnte dann wie eine Prophetin die Zeichen der Zeit deuten und spürte intuitiv, gegen das, was da im Anmarsch ist, konnte Jericho nicht standhalten, trotz seiner Mauern und seiner militärischen Macht. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, heißt es im Lutherdeutsch, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Und seitdem wir gehört haben, dass wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Wissen Sie, wir stellen uns heute ja auch immer wieder die Frage, wie Gott denn Wirkung zeigt in unserer Welt, wie er denn konkret Einfluss nimmt auf Menschen, auf unsere Lebensverhältnisse. Und hier wird es anschaulich. Zunächst sind es nur einzelne Geschichten, ja eher nur Gerüchte. Aber auch diese zeigen schon Wirkung und lassen Rahab nicht kalt. Sie macht sich ihre Gedanken. Dieser Gott ist offensichtlich stärker als andere Götter. An ihm muss was dran sein. Sind das womöglich schon die ersten Anzeichen von Glauben? Zumindest hat der Gott Israel schon so viel Eindruck hinterlassen bei Rahab, dass sie die beiden israelischen Spione nicht ihren Häschern ausliefert. Und wir lernen, der Heilige Geist treibt offensichtlich auch dort seine Sache voran, wo wir ihn noch gar nicht erwarten. In Grauzonen des Lebens, wo vieles noch anfanghaft ist und undeutlich. Eben noch nicht sortiert in ein theologisches System. Rahab hat nur eine Ahnung, wer das denn ist, dieser Gott Israels. Und diese Rahab nutzt dann die Gunst der Stunde, rettet den Spionen das Leben und nimmt sie auch umgekehrt dann für die Rettung der eigenen Großfamilie in die Pflicht. Max, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meine Familie. Es kann ja sein, dass sie bei ihrem couragierten Tun diese eigennützige Absicht schon hatte, zumindest ihre Familie zu retten. Aber wer will ihr das vorwerfen? Der jüdische Talmud lehrt, wer ein Menschenleben rettet, dem wird es angerechnet, als würde er die ganze Welt retten. Und wer ein Menschenleben zu Unrecht auslöscht, dem wird es angerechnet, als hätte er die ganze Welt zerstört. Keiner von uns kann die ganze Welt retten, das vermag allein Gott, aber es gibt den einen Menschen, der uns anvertraut ist. Es gibt die eine Herausforderung, wo wir gefragt sind, Und da dürfen wir nicht kneifen. Rahab erkennt diese Herausforderung und sie lässt dann die Spione an einem Seil aus dem Fenster herab in den Graben außerhalb der Stadtmauer. Und dieses Seil wird für sie zum Rettungsseil. Sie hangeln sich hinab ins Freie, können unerkannt fliehen und kommen mit dem Leben davon. Und erlauben Sie mir, daraus ein Bild zu machen. Was ist eigentlich unser Rettungsseil? Und ich denke dabei an Erfahrungen, die einen den Boden unter den Füßen wegziehen und man anschließend in der Luft hängt. Wenn zum Beispiel Kinder erfahren, dass ihre Eltern sich scheiden lassen wollen. Wenn eine Krankheit einen beinahe abstürzen lässt hinein in die Ungewissheit. Wenn man einen Mensch von einem Menschen Abschied nehmen musste, den man sehr geliebt hat. Gab es da für Sie, gibt es für Sie ein rettendes Seil? Woran konnten Sie sich halten? Vielleicht wird jemand sagen, zum Glück gab es Menschen, die zu mir standen. Und ein anderer sagt, das Gebet war für mich wie ein Glockenseil, an dem ich immer wieder zog, in der Hoffnung, dass es in Gottes Ohren klingelt, dass er meine Verzweiflung hört und mich sieht. Und wieder ein anderer bekennt, erst im Nachhinein wurde mir richtig bewusst, wie mir Kräfte zuteil wurden, die ich so gar nicht kannte von mir. Gott hat mir in der Krise ein zusätzliches Paket mit Lebenskraft geschenkt. Die beiden Kundschafter damals hatten ein Seil, an dem sie sich festhalten konnten, damit sie nicht abstürzten. Und dann kommt interessanterweise neben dem dicken Seil ein dünner Faden ins Spiel. Eine Schnur mit rotem Garn. Bevor Rahab die beiden Spione am Seil herablässt, fordert sie ein sicheres Zeichen von ihnen. Ein Zeichen der Treue und Verlässlichkeit, wie es dort wörtlich heißt. Man kann ja ahnen, dass sie Angst hatte, vergessen zu werden. Sie ging ja ein enormes Risiko ein. Sie legte ihr Leben, das Leben ihrer Familie in die Hände von wildfremden Menschen und noch dazu in einer Kriegssituation. Und sie wusste als Prostituierte nur zu gut, wie Menschen ticken, wie wenig ihr Wort oft wert ist. Und darum pochte sie so sehr auf Gegenseitigkeit. Und diese rote Schnur, die dann ins Spiel kommt, wird auch umgekehrt für Rahab und ihre Familie zu einem Schutz. Zeichen, das ihr Leben rettet. Siehe, wenn wir ins Land kommen, so sollst du diese rote Schnur in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast. Wenn wir das lesen, werden Erinnerungen wach an den Aufbruch aus der Sklaverei in Ägypten. Bestreicht die Türpfosten eurer Häuser mit dem roten Blut der geschlachteten Passahlämmer, so wird euer Leben verschont, so befiehlt Gott den Hebräern. Und es ist so ähnlich hier, dass die Schnur mit der roten Farbe, der Farbe des Blutes und damit die Farbe des Lebens, sie wird zum Versprechen, dass auch Rahabs Leben und dass ihre Familie gerettet wird. Eine richtig geheimnisvolle Geschichte ist das. Und ich habe zwei Überraschungen für Sie. Wissen Sie, dass das hebräische Wort für Schnur, das Wort Tikwa, auch noch eine zweite Bedeutung hat? Hoffnung. Mit der roten Schnur bindet Rahab tatsächlich die Hoffnung an ihr Fenster. Und mit dem Seil binden die beiden israelitischen Spione die kananäische Prostituierte ein in die Hoffnungsgeschichte ihres Volkes und seines Gottes. Und die Geschichte dieses Volkes ist bis zum heutigen Tag eine Geschichte von Bedrohung und Verfolgung, von unermesslichem Leid. Und der Antisemitismus scheint kein Ende zu nehmen. Gerade in den letzten Wochen sind wir nochmal erschrocken über ein Klima, das eben nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt zu finden ist. Angegriffen und bedroht zu sein, gehört zur Geschichte dieses Volkes. Aber zugleich durchzieht auch der rote Faden der Hoffnung die Geschichte der Juden. Und als kurz nach dem Holocaust, nach der Shoah, der Staat Israel gegründet wurde, gaben sie ihrer Nationalhymne den Titel Ha-Tikwa, die Hoffnung, die Schnur. Weil Gott trotz allem Unverständlichen doch noch seine Hand über seinem Volk hält. Und Rahab, die Fremde aus dem Volk der Feinde, hat schon eine Ahnung davon entwickelt. Sie sagte, der Ewige, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf der Erde. Was für ein eindrucksvolles Glaubensbekenntnis ist das. Der Ewige, der unerreichbare Gott, ist nicht nur fern, sondern auch hier. Erkennbar in diesem Volk, in diesem Land. Und für mich ist das ein Höhepunkt aus jener Erzählung. Die Kananäerin Rahab verleitet die israelischen Männer nicht zur Verehrung von fremden Göttern, sondern sie verführt sie gewissermaßen zum Gott Israels. Nicht zum Gott der Fruchtbarkeit, der mit einem Stierbild verehrt wird. Nein, sie erinnert die beiden Spione an ihren eigenen Gott und wird zu einer Art theologischen Lehrerin für sie. Wie wirkt Gott in der Geschichte, habe ich vorhin gefragt. Manchmal wählt er Zeugen aus, von denen wir das gar nicht erwartet hätten. Aber die umso nachhaltiger uns daran erinnern. Du bist doch Christ. Welche Rolle spielt das bei dir? Fragt vielleicht ein Arbeitskollege und wird dadurch zum Zeugen Gottes. Oder wenn in evangelischen Kindergärten einzelne muslimische Eltern einfordern, dass doch gebetet werden kann vor dem Essen. Oder ich denke an einen Taufvater, der ehrlich bekennt, wissen Sie, ich bin in der DDR aufgewachsen, komplett ohne Glauben und Kirche. Das ist bei mir eine Leerstelle. Und ich tue mich so schwer mit dem Glauben, so gern ich das täte, aber ich möchte, dass mein Kind getauft wird und mit dem christlichen Glauben vertraut wird. Rahabs rote Schnur ist ein roter Faden der Hoffnungsgeschichte Israels und zugleich ein Geduldsfaden Gottes, der nie abreißt, weil Gott immer wieder geheimnisvolle Wege findet, um Menschen anzusprechen. Und sei es durch Leute, von denen man das nie erwarten würde, dass sie zu Sprechern Gottes werden. Und zuletzt noch die zweite Überraschung. Wissen Sie, wie weit das Rettungsseil der Rahab reicht? Es reicht bis hin zu Jesus. Denn Rahab hat es tatsächlich bis in den Stammbaum Jesu geschafft. Als eine der ganz wenigen Frauen wird sie dort namentlich erwähnt. Hören wir das im Anfang vom Matthäus-Evangelium. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar und so weiter. Und dann heißt es weiter unten in der Reihe, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Und Obed zeugte Isai und Isai zeugte den König David. Hätten Sie das gewusst? Rahab ist tatsächlich eine der Urmütter von Jesus. Und was die beiden verbindet, ist ja nicht nur die Verwandtschaft, sondern auch der Mut, in einer Welt voller Gewalt Leben zu retten. Und so wird Rahab sozusagen zum Rettungsseil für die beiden Spione und Jesus zum Rettungsseil für die ganze Welt. Euer Gott ist Gott im Himmel und unten auf Erden, sagte Rahab. Das löst Gott ein in unüberbietbarer Weise durch Jesus Christus. Und er schreibt seine Hoffnungsgeschichte weiter. Und mit Rahab, der Kanaaniterin, und auch bei Ruth, der Moabiterin, sind schon zwei nicht-jüdische Mütter in der Ahnenreihe mit drin. Aber durch Jesus werden alle Völker insgesamt in die Hoffnungsgeschichte seines Volkes mit einbezogen. Und so reicht jener Tikwa, jener rote Faden der Hoffnung bis in unsere Gegenwart. Und er ist mindestens so reißfest wie das Seil, an dem die Kundschafter hängen. Wir dürfen uns an diesem roten Faden der Hoffnung festmachen, so wie ein Kletterer, der sich in ein Seil einbindet, damit wir Gewissheit haben, vor allem dann, wenn sich Abgründe unter uns auftun. Und wir können nach ihm greifen, gerade dann, wenn uns mal wieder zum Weinen ist, weil dieses Seil nie reißt, sondern hält, jetzt und in Ewigkeit. Amen.